Großer Gott, wir danken dir, dass du dich klein gemacht hast. Dass du, Jesus, auf diese Welt gekommen bist, als Arzt die Kranken zu heilen, als Erlöser meine Schuld zu vergeben. Wir könnten nicht in diesem Gottesdienst sein ohne Furcht, wenn du, Jesus, nicht gekommen wärst. Ich danke dir dafür. Amen. Wir wollen doch Platz nehmen. Und ich freue mich, dass wir als Gemeinde etwas wagen dürfen. Wir wollen bis Ende Jahr, ich habe es angekündigt im Info, einen Abschnitt aus einem prophetischen Buch durchnehmen. Wenn du deine Bibel nimmst, etwa in der Mitte sind ja die Psalmen. Und bis das Neue Testament beginnt, das ist nur der hinterste Viertel. Und was alles da dazwischen ist, das sind die Schriftpropheten. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und dann die 12 kleinen Propheten. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht wie mir. Ein Teil der Bibel, der gar nicht so einfach ist. Man liest da und denkt, was hat das mit mir zu tun? Das liegt schlicht und einfach daran, dass die Propheten in einer anderen Zeit, in eine andere Situation hineingesprochen haben, als wir heute sind. Und klar, sie haben auch über die Zukunft gesprochen, aber es gibt ja Theologen, die zählen solche Dinge und machen Statistiken. Man sagt, nur 10% ist Zukunftsvorhersage über den kommenden Messias, über den neuen Bund. 90% der Botschaft ist ins Hier und Jetzt der damaligen Zeit. Und das ist eine Herausforderung, denn wir leben heute. Zur Zeit Jesu ist auch schon lange her, aber immerhin die Römer und so kennt man ein bisschen. Man hat in der Schule durchgenommen, die Propheten noch ein halbes Jahrtausend früher. In einer Kultur, wo wir kaum etwas wissen. Es ist eine Herausforderung, diese Bücher zu lesen und zu verstehen. Warum sollen wir uns überhaupt die Mühe machen, wäre doch die entscheidende Frage. Die Antwort ist einfach. Weil Gott derselbe ist. Gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Gott verändert sich nicht. Und ein Viertel der Bibel hat Gott geredet. Und was er sagt, was er damals sagte, ist ihm heute noch genauso wichtig, weil er ist derselbe. Was ihn damals störte, was er damals zu kritisieren hatte, stört ihn noch heute. Hat er noch heute zu kritisieren, weil Gott ist derselbe. Wir müssen uns die Mühe machen, uns hineinzudenken in die Zeit damals und versuchen zu übertragen, was sagt Gott heute. Es gibt einen zweiten Grund, der liegt ebenso auf der Hand. Auch der Mensch ist plus minus derselbe geblieben. Wir haben Computer und Smartphone, aber was den Menschen umtreibt, was ihn ausmacht, sein Herz, ist noch dasselbe. Es sind dieselben Schwächen, von denen wir lesen in der Zeit der Propheten. Es fällt uns immer noch schwer, Gottes Zusagen zu vertrauen. Wir sind immer noch herausgefordert, von Kompromissen die Finger zu lassen. Wir stehen noch immer in Gefahr, und das ist das Thema heute, mich selbst besser zu sehen, als ich eigentlich bin. Gott ist dasselbe. Und der Mensch ist dasselbe. Und der Vorteil ist ja noch so, als Klammerbemerkung, bei anderen sieht man den Fehler ein bisschen besser als bei sich selbst. Und das können wir bei der Kritik der Propheten dann ausprobieren. Wir wollen ganz ernsthaft versuchen, die damalige Botschaft heute zu verstehen und uns aufrichtig fragen, finde ich mich wieder? Finde ich mich wieder? Verhalte ich mich ähnlich? Und wenn uns das gelingt, liebe Geschwister, wenn uns das gelingt, erschließt sich für uns ein ungeheurer Reichtum für unser Leben. Gott lässt durch Jesaja sagen, Jesaja 33, Vers 6, ich werde dir ein reicher Vorrat an Rettung, an Weisheit und an Erkenntnis sein. Gottes Furcht wird euer Schatz sein. Das wünsche ich mir für mein Leben. Das wünsche ich für dein Leben, für unser Leben als Gemeinde. Ich möchte die Person von Jesaja und seine Zeit nicht näher vorstellen. Das kommt, wir haben jetzt ja genügend Zeit, dann vielleicht nächste Woche. Ich habe jetzt die Einleitung grundsätzlicher Art gemacht. Ich möchte direkt den Text lesen, Jesaja 1. Und wenn du eine Bibel dabei hast, lies doch mit mir. Jesaja 1, ich lese mal die ersten vier Verse. Dies sind die Visionen, die Jesaja, der Sohn von Amos, in der Zeit der Könige von Juda, Usia, Jotham, Ahas und Hiskia über Juda und Jerusalem gesehen hat. Höre Himmel, Erde, pass auf. Dies sagt der Herr. Ich habe Kinder großgezogen und versorgt. Und durch mich haben sie es zu etwas gebracht. Aber sie haben sich von mir abgewandt. Ochsen und Esel kennen ihren Besitzer und den Futtertrog ihres Herrn. Nicht aber mein Volk Israel. Mein Volk begreift nichts. Schlimmes erwartet das sündige Volk, das große Schuld auf sich geladen hat. Sie sind die bösen Kinder von Übeltätern und der Verdorbenheit. Sie haben sich vom Herrn abgewandt, sie haben den Heiligen Israels verworfen und sich von ihm losgesagt. Ja, Gott, der hier spricht durch Jesaja, er ruft Zeugen an, den Himmel und die Erde. Es muss etwas ganz Gewaltiges sein, das jetzt kommt. Und es ist eine Anklage. Eine Anklage gepackt in ein Bild, das alles andere als rühmlich ist. Wir verstehen den Skandal. Ein Rind kennt seinen Besitzer, sogar der Esel. Und wer von uns will schon mit einem Esel verglichen werden? Sogar der Esel kennt den Bauer, der ihn versorgt. Er weiß, wo seine Futterkrippe steht. Sogar der Esel, sagt der Prophet, und geht dann gleich über und sagt, aber ihr. Ihr Israel. Das Volk, das Gott sich erwählt hat, wie Kinder großgezogen, versorgt. Sie haben sich abgewandt und mit Gott gebrochen, sich von ihm losgesagt. Gott klagt an vor diesem Tribunal mit den Zeugen, Himmel und Erde. Und er sagt, wir haben einen Bund. Wir haben einen Bund geschlossen. Ich habe meinen Teil gehalten. Ihr habt euren Teil vergessen. Und Gott beharrt auf seinem Anspruch. Ja, wir erinnern uns zurück. Es war nach dem Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei in die Freiheit, wo Gott Israel einlädt, einen Bund mit ihm zu schließen. Es ist eigentlich eine Anfrage Gottes. Wollt ihr? Und das ganze Volk, es steht sogar einstimmig, sagt, ja natürlich, wir wollen. Wir haben erlebt, wie Gott uns befreit hat, wer uns hinausgeführt hat. Wir wollen mit diesem Gott einen Bund schließen. Einstimmig zugestimmt. Und dann kam diese lange Wanderung durch die Wüste. Diese Wanderung wurde ja nur so lange wegen ihrem Unglaube. Und als dann 40 Jahre später eine neue Generation endlich vor dem verheißenen Land stand, hat Gott den Bund noch einmal erneuert. In In 5. Mose 26 ist dieser Moment beschrieben. Ich lese einfach ein paar Verse und wir stellen uns vor, wie das damals war. Dieses Millionenvolk vor dem Jordan drüben, das verheißene Land. Und Mose redet folgende Worte. Ihr habt heute dem Herrn erklärt, dass er euer Gott ist. Und dass ihr euch nach seinen Gesetzen, Geboten und Vorschriften richten wollt. Indem ihr nach seinem Willen lebt und auf seine Stimme hört. Der Herr hat heute erklärt, dass ihr sein Volk seid, wie er es versprochen hat. Und dass ihr allen seinen Geboten folgen sollt. Er hat erklärt, dass er euch über alle anderen Völker setzen wird, die er gemacht hat. Dann werdet ihr gerühmt, gelobt und geehrt werden. Ihr werdet ein Volk sein, das dem Herrn, eurem Gott, heilig ist, wie er es versprochen hat. Und diese feierlichen Momente, ich glaube, wir kennen sie nur aus einer Hochzeitszeremonie. Jetzt kommt das Ja. Wollt ihr? Wir lesen dann einige Verse weiter unten. Mose und die Priester sagten zum Volk, ihr Israeliten, seid still, hört zu. Das ist noch eine Kunst, ein Millionenvolk zum Schweigen zu bringen. Seid still und hört zu. Von heute an seid ihr das Volk des Herrn, eures Gottes. Alle, die verheiratet sind, ihr erinnert euch an diesen Moment. Von heute an seid ihr Mann und Frau. Genau das ist hier geschehen. Von heute an seid ihr das Volk eures Gottes. Gehorcht deshalb dem Herrn, eurem Gott, indem ihr alle Gebote und Vorschriften haltet, die ich euch heute gegeben habe. Und dann kommt in Kapitel 28, 5. Mose 28, eine feierliche Proklamation. Es ist eine Art Eheversprechen, wie wir es eben aus unserer Tradition kennen. Segen, der verheißen ist bei Gehorsam. Fluch, der angedroht ist bei Ungehorsam. Dieser Bundesschluss ist der Hintergrund aller prophetischen Bücher. Und das Thron Gottes, hier durch Jesaja, das Erleben des aufziehenden Gerichts, dieses Grundthema steht immer im Zusammenhang mit diesem Bund. Gott hat gesegnet. Nicht nur die Befreiung aus Ägypten, nicht nur die wunderbare Versorgung, 40 Jahre in der Wüste, dann kam doch die Überquerung des Jordans. Das Wasser floss, hörte auf zu fließen und sie konnten trockenen Fußes rübergehen. Die Landnahme mit Jericho, Wunder über Wunder über Wunder, Gottes Segen. Gott hat seinen Teil gehalten. Gott hat seinen Teil gehalten, während das Volk bereits in der Wüste immer wieder ungehorsam war. Immer wieder Gott misstraut hat, immer wieder Gott angeklagt hat. Wir haben Anfangsjahr eine Predigtserie über Josua gehabt und gesehen, dass bereits die erste Generation nach Josua Gott vergessen hat. Und Gott gibt nicht auf. Er schenkt Richter, er schenkt Könige, er schenkt Propheten und ruft zur Umkehr immer und immer wieder. Und wie in einem Zeitraffer können wir mitverfolgen über die Jahrhunderte. Gott erweist sich genauso, wie er sich damals Mose am Busch vorgestellt hat. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe, meine Treue sind groß. Ja, über Jahrhunderte. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Aber trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft. Und wir sind jetzt in unserer Geschichte an diesem Punkt, wo Gott sagt, aber trotzdem, ich habe einen Anspruch, wir haben einen Bund und ich bestehe auf meinem Anspruch. Es ist die Zeit des Gerichts gekommen und Gott erfüllt seine Zusagen. So wie er den Segen, den er verheißen hat, erfüllt hat, erfüllt sich jetzt der Fluch. Gott beharrt auf seinem Anspruch. Im Vers 5 steht, wohin soll ich euch noch schlagen? Euer Kopf ist krank, euer Herz ist schwach. Vom Scheitel bis zur Sohle, es gibt nichts Gesundes mehr an euch. Warum? Weil das angedrohte Gericht längst gekommen ist, sich erfüllt, Schritt für Schritt. Jesaja wird dann ganz konkret, er sagt, seht doch, ihr Bürger von Jerusalem, ihr braucht nur auf einen Turm zu steigen und euch umzuschauen, was seht ihr? Eure Felder verbrannt, die Ernte geraubt, das Land von fremden Mächten besetzt. Vers 9 sagt, hätte der allmächtige Herr nicht einige von uns verschont, wir wären längst ausgelöscht wie Sodom und Gomorra. Diese zwei Städte, die einem schrecklichen Gericht Gottes einfach in der Erde versanken. Ich glaube, wir spüren hier etwas. Wenn wir uns mit den Propheten beschäftigen, so wird unser Gottesbild herausgefordert. Oh ja. Und es ist uns klar, wir leben in einer anderen Zeit. Und nicht nur chronologisch anders, wir leben auch in einer anderen Heilszeit. Ein anderer Bund. Nicht mit einem Volk geschlossen, sondern Jesus hat beim Abendmahl einen neuen Bund eingesetzt. Sogar ein Bund direkt mit mir und dir, viel individueller. Es geht nicht um das Schicksal eines ganzen Volkes oder was auch immer. Und dieser Bund funktioniert auch ein bisschen anders. Was wir im Alten Testament sehen, dass Gehorsam Wohlergehen der ganzen Nation mit sich bringt. Dass der Segen immer ein äußerer Segen ist. Viele Kinder, Wohlstand, langes Leben. Das Gericht immer Seuchen, Unfruchtbarkeit und Krieg ist. Das ist in unserem Bund anders. Ist anders. Der Segen, der uns verheißen ist, ist ein ewiger Segen. Noch nicht sichtbar. Erst durch den Glauben erkennbar. Aber wir haben in diesem alten Bund einen Anschauungsunterricht. Wir können nämlich sehen, was Gott verheißt, erfüllt er. Was Gott verheißt, erfüllt er. Sowohl im Guten, aber auch im Angedrohten, im Fluch. Wenn wir uns mit den Propheten beschäftigen, wird unser Gottesbild herausgefordert. Gott hat sich nicht verändert. Und wir finden hier einen Gott, der auf seinem Anspruch beharrt. Und sein Volk anklagt, ihr habt mir nicht gegeben, was mir zusteht. Erträgt es dein Gottesbild, dass ein Gott ist, der auf seinem Anspruch beharrt, der dich beim Wort nimmt, der dir sagt, du hast mir dein Leben gegeben, wo ist es? Erträgt es dein Gottesbild, dass Gott auch Gericht zulässt? Ein Gericht, wir können das jetzt am Fernsehen mitverfolgen, was Krieg bedeutet. In Syrien, im Irak. Es ist ja geografisch sogar fast dasselbe Gebiet. Ich kann aber eines sagen, die Assyrer, die das Gericht Gottes brachten, waren noch viel brutaler. Wir haben einige Beschreibungen. Da gab es keine Gnade. Erträgt das unser Gottesbild? Dass das irgendwie auch zu Gott gehört. Nicht gleichgültig, nicht kalt berechnend, gerade nicht. Das spüren wir ja aus diesen Versen. Das Rufen merkt ihr nicht. Wie viel Gericht muss ich noch zulassen, bis ihr merkt, ihr müsst umkehren? Aber Gott erfüllt seine Zusagen. Im Segen wie im Fluch. Und deshalb müssen wir heute die ganz zentrale Frage stellen. Was ist eigentlich der Anspruch Gottes auf mein Leben? Was ist eigentlich der Anspruch Gottes auf dein Leben? Schau einmal, wie einfach sich Paulus die Argumentation machen kann, als er darüber spricht, dass die Sexualität nur in die Ehe gehört. Er sagt Folgendes: Habt ihr vergessen, dass der Heilige Geist in euch ist und ihr damit ein Tempel des Heiligen Geistes geworden seid? Habt ihr vergessen, dass ihr gar nicht euch selbst gehört? Ihr seid durch einen Preis erkauft worden, darum macht Gott nun mit eurem Körper Ehre. Interessant. Da ist ein Anspruch Gottes auf unser Leben formuliert. Ich sage es mal mit den Worten von Jesus, die wir in Johannes 12, Vers 25 finden. Jesus sagt, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Ja, vielleicht erinnern wir uns an unsere Taufe, an unser Taufbekenntnis, als wir gesagt haben, ich gebe mein altes Leben in den Tod, werden untergetaucht und wir werden hinausgezogen aus dem Wasser, aufgetaucht zu einem neuen Leben für Gott, für Jesus. Mein Leben gehört Jesus. Nicht, weil er es mir genommen hat, sondern weil ich es ihm gegeben habe. Jesus ist mein Heiland, er ist mein Erlöser, er ist mein Herr. Jesus, wir haben es gesungen in diesem Lied, kam auf diese Welt, um für uns am Kreuz zu sterben. Und wenn du ein Kind Gottes bist, standst du vor diesem Kreuz und Jesus hat dich eingeladen, gib mir mein Leben, gib mir dein Leben mit all deiner Schuld und ich werde dir vergeben. Kann sein, dass wir viel stärker betonen heute, ja, Jesus vergibt dir, er ist dein Erlöser. Aber die Bibel spricht immer von zwei Dingen: Erlöser, Heiland und Herr. Apostel Petrus hat gesagt: Wisst ihr nicht, dass ihr erkauft seid? Nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem Blut Jesu. In Offenbarung steht über Jesus: Du bist geschlachtet worden, du hast dein Blut, durch dein Blut hast du für Gott uns erkauft. Jesus hat uns erkauft. Erkauft aus dem Gericht. Erkauft aus der Verlorenheit. Erkauft aus der Sünde. Und wir dürfen jetzt Jesus gehören. Ich will es mit Gottes Anspruch auf mein Leben ganz genau nehmen. Ich gehöre ihm. Und du gehörst ihm, wenn du dein Leben ihm gegeben hast. Wir gehören ihm. Und die Bibel macht deutlich, das ist nicht ein schreckliches Los, jetzt Gott zu gehören. Sondern wir haben ja gelesen vom Volk Israel. Auch hier haben wir Anschauungsunterricht. Wenn ihr mein Volk seid, dann werdet ihr meinen Segen erleben, meine Bewahrung, meine Fürsorge. Und wenn ihr es nicht jetzt auf dieser Welt erlebt, in Ewigkeit werdet ihr bei mir sein. Wir gehören ihm. Und unsere Kinder sind in einem Alter, wo mein und dein eine beständige Frage ist. Es ist nicht dasselbe, mein und dein. Es gibt immer wieder diese Diskussion, das ist mein. Und wisst ihr, was das mein auszeichnet? Der, der sagen kann, dieses Spielzeug ist mein, der darf darüber verfügen. Wir sagen unseren Kindern, das ist am Lars. Noel, du musst ihn fragen. Wenn wir sagen, mein Leben ist sein. Als Gotteskind ist dein Leben sein. Was bedeutet das? Gott kann über mich verfügen. Und ich muss Gott fragen, immer wieder neu fragen, Gott, was willst du mit mir? Ich bin sein. Es ist schnell gesagt, ich gehöre dein. Ich gehöre dir, Entschuldigung. Es ist eine große Herausforderung, das zu leben. Warum? Wahrscheinlich spüren wir es bereits. Aber Jesaja führt es diesem Volk überdeutlich vor Augen. Das Problem ist, das Hauptproblem, das größte Problem ist, wir sagen, ich bin dein und geben uns zufrieden mit Äußerlichkeiten. Ich lese Vers 10. Hört auf das Wort des Herrn. Und dann Vers 11. Warum bringt ihr mir so viele Opfer? Spricht der Herr. Ich bin eure Witter als Brandopfer und das Fett eures Mastviehs. Es ist mir leid. Mir gefällt das Blut eurer Opferstiere nicht. Euer Lämmer, euer Ziegenböcke. Wer hat von euch verlangt, meinen Vorhof zu zertrampeln, um vor mein Angesicht zu kommen? Hört doch auf, mir solche verlogene Opfer zu bringen. Ja, Jesaja hatte eine schwierige Botschaft. Er kam zuerst mit der Anklage, und da steht schon die Entgegnung dieses Volkes im Raum. Aber Jesaja, siehst du nicht? Wir machen es genauso, wie Gott es von uns verlangt hat. Die Opfer und die Feste und den Sabbat halten wir. Wir machen doch alles. Wir machen sogar noch mehr. Die Rechtfertigung steht bereits im Raum. Und Gott nimmt diesen Einwand vorweg, lässt keinen Raum. Es besteht kein Raum für scheinheilige Empörung. Gott sieht all die Opfer. Gott sieht all die Feste. Gott hört all die Gebete. Und Gott sagt, hört auf damit. Hört auf. Es ist mir zutiefst zuwider. Ich mag es nicht mehr sehen, ich mag es nicht mehr hören. Ich verabscheue eure Feste, steht in Vers 14. Und wenn ihr eure Hände erhebt zum Gebet, ich werde meine Augen von euch abwenden. Betet so viel ihr wollt, ich werde nicht hinhören. Gott sucht Aufrichtigkeit. An Äußerlichkeiten ist er nicht interessiert. Er schaut das Herz an. Es geht ihm um Glaube, um Hingabe, ganz sicher nicht um Religion. Und deshalb diese harte Kritik. Gott sagt, wascht euch, reinigt euch, hört auf mit euren bösen Taten. Lernt Gutes zu tun. Lernt Gutes zu tun. Gott sagt, was inszeniert ihr euch als Gottesvolk? Was inszeniert ihr euch als die, die so anders sind als die umliegenden Völker? wenn ihr im Inneren genau dieselben seid. Ich kann die Empörung Gottes nachvollziehen. Das Schockierende ist nur, diese Selbstgerechtigkeit entdecke ich doch auch in meinem Leben. Nicht mit Opfer, die wir bringen, das ist ja vorbei. Aber es gibt genug Dinge, die ich für Gott tun machen kann, ohne dass mein Herz dabei ist. Äußerlichkeiten. Ich tue einfach so, ich tue so freundlich, aber im Inneren, ich hasse diesen Typen. So schnell sind wir am Punkt, wo wir uns darauf berufen, auf was ich alles verzichte, weil ich zu dir, Gott, gehöre. Was für Nachteile ich in Kauf nehme und so weiter und so fort. Sagen wir, Gott, ich bin dein. Und wir legen Gott ein paar Äußerlichkeiten vor. Sonntag gehört dem Herrn und den Zehnten bringe ich auch. Ein paar Äußerlichkeiten. Gott will unser Herz. Gott will unser Herz. Da sind wir wieder bei der Einleitung zu der Kindersegnung. Jesus hat gesagt, nicht der Gerechte, nicht der Gesunde braucht einen Arzt, der Kranke braucht einen Arzt. Und wir haben diesen Arzt jeden Tag bei uns. Heute in diesem Gottesdienst ist dieser Arzt hier. Und wir dürfen ihn um eine Diagnose bitten. Erinnerst du dich an David, wer betet, erkenne mein Herz. Schau, wie ich es meine und führe mich zurück auf diesen Weg, der dir gefällt. Das ist Diagnose. Und in einem Gottesdienst hat es diese Medikamente in Hülle und Fülle. Lieblosigkeit. Da brauchen wir Gottes Liebe. Hartes Urteil über andere. Brauchen wir Jesu Barmherzigkeit. Ungeduld. Brauchen wir Jesu Güte. Und wenn wir zusammenkommen, so wollen wir vor Jesus kommen und sagen, Jesus, ja, wie schnell gebe ich mich zufrieden mit Äußerlichkeiten, hilf mir, mein ganzes Herz dir zu geben. Und haben wir ruhig den Mut, zuzulassen, dass der Heilige Geist aufdeckt und uns zeigt, wo wir das Herz für uns selbst herausgenommen haben, damit wir kommen können zum Kreuz, zu Jesus und die rechten Medikamente empfangen. Ich möchte schließen mit Vers 17 und 18. 18 und 19, Entschuldigung. Nach dieser harten Anklage sagt Gott durch Jesaja Folgendes. Lasst uns doch miteinander abrechnen. Abrechnen. In dieser Situation. Stell dir das vor. Ein Staatsanwalt, der aufsteht und eine lange Liste von Anklagepunkten vorbringt, so wie wir es aus den Filmen kennen. Und der Angeklagte wird immer kleiner. Und jetzt kommt es zur Abrechnung. Zum Glück ist da ein Verteidiger, der sollte aufstehen und er steht auch auf und er sagt, Herr Richter, ich habe nichts zu sagen. Der Staatsanwalt hat recht in allen Punkten. Ja, dann sitzt du dann da. Lasst uns abrechnen. Und Gott sagt, selbst wenn eure Sünden scharlachrot seid, sollen sie schneeweiß werden? Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie Wolle. Wenn ihr mir bereitwillig gehorcht, werdet ihr die Früchte des Landes essen. Werdet ihr die Früchte des Landes essen. Wenn ihr aber euch weigert und weiter widerspenstig seid, werdet ihr umkommen. Wir kommen zur Abrechnung und Gott sagt, auch jetzt ist noch Gelegenheit, Vergebung zu empfangen. Und deshalb, das ist der Grund, dass wir die Diagnose von Jesus nicht fürchten müssen. Weil Jesus nicht Dinge aufdeckt, um uns bloßzustellen, sondern um uns einzuladen zum Kreuz, wo wir Vergebung empfangen dürfen. Ich möchte beten. Ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam beten. Wenn du ein Gotteskind bist, dass deinem Gott sagst, ich bin dein. Zeig mir, wo das gar nicht stimmt. Zeig mir, wo ich mich mit Äußerlichem zufrieden gebe und mein Herz dir vorenthalte. Zeig mir, Jesus, ich will kommen und Vergebung empfangen. Und wenn du kein Gotteskind bist, so wisse, heute ist die Einladung im Raum, dass du zu Jesus kommen kannst und sagen darfst, Jesus, ich brauche dich, vergib mir meine Schuld. Wir beten und schließen dann mit einem Lied.